Thema, ein ganz merkwürdiges Thema. Jemand kam zu mir und sagte, wie kann man darüber am Pfingsten predigen? Sei niemals kopflos. Sei niemals kopflos. Hast du ein Huhn ohne Kopf gesehen? Was so ein Huhn ohne Kopf macht, dreht sich im Kreis. Und genau das ist, was ich sagen möchte und was ich weitergeben möchte. Sei nicht kopflos, dreh dich nicht im Kreis, verstehst? So ein Huhn ohne Kopf lebt noch eine ganze Weile, läuft noch eine ganze Weile und macht noch einiges, aber es macht nicht mehr lange. Und deshalb sei niemals kopflos, ist mein Thema. Die Bekanntmachung bringe ich nachher am Schluss, aber wir treffen uns jeden Freitag 19 Uhr, jeden Samstag 19 Uhr, jeden Sonntag 10 Uhr hier und jeden Mittwoch 16 Uhr. Und die Themen kannst du auf dem Zettel dann nachher lesen. Sei niemals kopflos, kopflose Menschen. Und ich möchte Pfingsten hier aufhängen und Pfingsten betonen. Kopflose Menschen scheitern, sind verurteilt zum Scheitern, weil ohne Kopf kannst du gar nichts machen, wenn du keinen Kopf hast. Wir müssen also unseren Kopf gebrauchen. Ohne Kopf ist man tot. Ein Mensch oder ein Wesen, ein Lebewesen ohne Kopf, egal ob es eine Katze ist, ein Hund ist oder ein Mensch, ohne Kopf ist es nur noch ein Gerippe, ein Skelett. Viele Menschen, wenn du heute anguckst, sie laufen kopflos durch die Gegend. Ist dir schon mal aufgefallen? Die telefonieren, die sind so beschäftigt mit was, irgendetwas, aber sie sind nicht bei der Sache, kopflos. Kopflose Menschen sind eigentlich, und jetzt geistlich genommen, geblendete Menschen. Sie sehen alles falsch. Kopflose Menschen, sie verstehen alles falsch. Sie kriegen alles im falschen Hals. Das sind kopflose Menschen. Und von kopflosen Menschen bekommst du auch keine vernünftige Antwort. Kannst auch nicht erwarten. Solltest auch gar nicht erwarten. Das ist, was willst du von einem Verrückten, einem kopflosen Menschen was hören? Kopflose Menschen bringen persönlich nichts zustande. Weißt du, sie hören nicht mit dem Herz. Kopflose Menschen hören alles nur mit Verstand, aber nicht mit dem Herzen. Sie leben nicht mit dem Herzen, glauben nicht mit dem Herzen. Die Bibel sagt, so du mit dem Herzen glaubst und im Munde bekennst. Also du brauchst, um das Reich Gottes zu erleben, Herz und Kopf. Herz und Kopf. Es ist schlimm, wenn der Kopf mal nicht mehr mitmacht. Das ist schlimm, da nennt man Geisteskrankheit sowas. Wenn der Kopf nicht mehr mitmacht. Die Hände sind noch da, die Füße sind noch da, die Organe funktionieren noch, aber der Kopf macht nicht mehr mit. Kopflose Menschen sind nur noch Statisten da. Und das beste Futter für den Antichristen eigentlich so, der Antichrist wartet, also gibt jedem eine Nummer. Das sind kopflose Menschen, die gar nicht mehr denken, keine eigene Meinung mehr haben, sich nichts mehr überlegen, sie alle schlucken. Du musst die Jünger vor Pfingsten verstehen, warum Pfingsten überhaupt kam, was Pfingsten wirklich bedeutet. Und ich möchte auf Pfingsten hinarbeiten. Pfingsten musste kommen, denn was wären die Jünger ohne den Heiligen Geist geblieben oder geworden? Sie wären kopflose Menschen, die einfach sich versteckten aus Angst vor den Juden. Aber was passierte, bevor Pfingsten passierte, das möchte ich betonen. Denn es ist wichtig, damit du und ich, damit wir unser eigenes Pfingsten erleben. Die Jünger Jesu hatten alles verloren. Sie haben den Herrn Jesus verloren, der ist in den Himmel gegangen. Sie sind kopflos geworden. Sie haben Angst gehabt, sie sind verfolgt worden, sie sind gesucht worden. Denn zuerst hat man Jesus gekreuzigt und jetzt haben sie sich gedacht, jetzt sind wir dran als nächstes. Sie haben Jesus körperlich verloren und sie haben Jesus geistig verloren. Er ist in den Himmel gefahren vor ein paar Tagen, also bei der Himmelfahrt. Was nützte dir ein entrückter Jesus, ein vergeistigter Jesus? Du brauchst Jesus hier auf dieser Erde. Und die Jünger hatten keinen Jesus mehr. Und der Heiland ist ihnen entrissen worden. Sie schauten in den Himmel und starrten, obwohl der Engel gesagt hat, dieser Jesus wird wiederkommen, aber da kann man lange warten, bis er wiederkommt. Eigentlich sind schon fast 2000 Jahre inzwischen vergangen von der Verheißung der Wiederkunft Jesu. Also die Jünger waren frustriert im gewissen Sinne. Nach der Auferstehung erschien Jesus noch wenigstens ein paar Mal im Geist so oder im Geistleib. Aber dann, jetzt gibt es keine Erscheinungen mehr. Er kommt nicht mehr durch die verschlossenen Türen, er kommt nicht mehr durch die Wand. So wie es früher üblich war bei den Jüngern nach der Auferstehung. Und jetzt sind schon 8, 9 Tage vergangen. Sie sind einmütig beieinander. Das liest Apostelgeschichte 2, halte ich an da dran. Da erfährst du, was Pfingsten ist. Jetzt sitzen sie da und nach dieser Entrückung oder Himmelfahrt Jesu sind schon so viel Zeit vergangen, das ist fast eine Ewigkeit, jeder Tag ist eine Ewigkeit. 10 Tage, sie saßen 10 Tage einmütig beieinander. Hör mal, was in der Bibel alles so steht, da steht nicht umsonst und unnötig. 10 Tage, warum sind es nicht 14 Tage, warum sind es nicht 7 Tage? Das wäre ja biblisch, oder 21 Tage. Aber 10 Tage, sie warteten 10 Tage auf eine Berührung Gottes, auf ein Wunder von oben. Sie saßen da einmütig beieinander. Also sie rückten noch enger zusammen und noch enger zusammen. Jetzt hören sie nichts mehr von Jesus, sehen nichts mehr von Jesus. Jetzt ist er ihnen leibhaftig und geistig verloren gegangen, im gewissen Sinne. Nach der Auferstehung, weißt du, da sind sie noch überrascht worden vom Herrn und jetzt keine Überraschung mehr. Ich habe diese Tage gestern und vorgestern darüber gepredigt. Wir müssen mit Geist und Feuer getauft werden. Und was das heißt, mit Geist und Feuer getauft zu werden? Horcht euch diese Kassette an oder die CD an oder im Internet, was es heißt, mit Geist und Feuer getauft zu werden. Johannes der Täufer sagt, ich taufe mit Wasser, aber der, der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das ist was Gewaltiges, was mir so groß geworden ist, was die Geistestaufe und die Feuertaufe wirklich ist. Und jetzt gehen sie durch den Ofen des Elends, die Jünger, 10 Tage. 10 Tage, so wie die Israeliten, bevor das große Wunder passiert, bevor Gott die Menschen berührt, passieren zuerst mal 10 Plagen. Jeder Tag ist eine Plage. Jeder Tag ist eine Plage mehr, noch zusätzlich. Eine Zeit des Wartens. Und du weißt, wenn du auf jemand wartest, ist es ja furchtbar, und er nicht kommt. Dann denkst, was ist passiert? Dann hast du die schlimmsten Gedanken. Warum kommt er nicht? Vielleicht irgendwo aufgehalten, vielleicht ein Unfall passiert. Vielleicht was dazwischen gekommen. 10 Plagen. Es ist schön für Jesus, wenn er heimgehen darf zu seinem Vater, das war wunderbar. Er ist heimgekehrt, sitzt zu Rechten Gottes. Aber jetzt müssen die armen Jünger in Jerusalem bleiben und warten. Es gäbe bestimmt noch viele schönere Plätze, wo sie hätten warten können. Irgendwo auf dem Karmel oder irgendwo in Galiläa, auf den Golanhöhen. Aber gerade in Jerusalem müssen sie ja zusammensitzen. Und sie wissen, per Haftbefehl werden wir gesucht. Aus anderen Überlieferungen, also apokryphischen Schriften, wissen wir, man suchte den Josef von Arimathäa, man suchte den Nikodemus. Wo habt ihr den Leichnam hingelegt? Wo ist er begraben worden? Jesus ist zu Hause beim Vater im 3. Himmel, am Thron zu Rechten der Majestät Gottes, für den menschlichen Geist unerreichbar. Jetzt haben sie nichts mehr zum Greifen, nichts mehr zum Fühlen. Weißt du, wir möchten was fühlen und was greifen. Das ist, was der normale, sterbliche Mensch will. Er will fühlen und er will was erleben, aber jetzt ist nichts mehr da. Pfingsten kommt, wenn nichts mehr da ist. Versteht ihr das, wann Pfingsten passiert? Ich will den Grund, die Ursache für Pfingsten euch aufzeigen. Weißt du, in einer der ersten Seligpreisungen sagt Jesus, selig sind die, die arm am Geist sind, denen alles genommen ist, die alles verloren haben, die nichts mehr haben, Geist am Arm, denn ihnen gehört das Himmelreich. Geist am Geist arm. 10 Tage des Wartens, eine lange Zeit, 10 schwere Tage, 10 Tage ohne Jesus, ohne seine Gegenwart, ohne irgendetwas vom Göttlichen erlebt zu haben. Nichts da. Alles Leerlauf. Und noch eine erschütternde Geschichte ist passiert dazwischen. Der Judas hat sich erhängt. Und das hat auch die Jünger ganz arg mitgenommen. Es hat den Rest gegeben. Und sie sind jetzt versammelt zum Beten, aber was sollen sie in dieser Situation beten? Denk drüber nach, meditier mal drüber. Warum gerade 10 Tage? 10 ist einfach ein Zeichen von Gott aus, jetzt fängt was Neues an. 10, die 10 Gebote und dann beginnt die Verantwortung für dich, ein neuer Zyklus, ein neuer Anfang, eine neue Epoche, 10. Und jetzt warten wir nochmals einen Tag, noch einen Tag legen wir drauf. Und sie waren einmütig 10 Tage beieinander. Jetzt beginnt die göttliche Ordnung zu greifen. Wenn die aushalten, wenn sie einfach treu bleiben, wenn sie gehorchen 10 Tage, dann kann ein Wunder passieren. Und sie warten jetzt. Wir werden warten in dieser Generalversammlung von diesen 120 Gläubigen, die noch übrig geblieben sind. 10 Tage. Denn, weißt du, Gott erlaubt es nicht sofort. Am 3. Tag, es wird ja normalerweise biblische Wunder passieren für Gläubige am 3. Tag. Man heiratet am 3. Tag in Israel. Aber jetzt müssen wir schon 10 Tage warten. Können wir warten? Sind wir bereit zu warten auf den Heiligen Geist? Sind wir bereit zu warten auf das Eingreifen Gottes? Auf Gottes Handeln, auf Gottes Offenbarung? 10. Weißt du, diese Zahl 10 ist so wichtig, dass wir es verstehen. 10 Jungfrauen. Weißt du, das heißt, der Mensch übernimmt die Verantwortung. Damit er das Ziel erreicht, genug Öl in der Lampe ist. Und 10 ist also von lauter göttlichen, geistlichen Symbolen durchdrungen. Ich will nicht auf alle eingehen. Die Zeit würde mich nicht reichen. Ich würde nie auf Pfingsten zu sprechen kommen. Aber das Zehnfache, Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39, das Zehnfache, wenn die Kinder Gottes Gott erleben, Gott erfahren, sie erfahren einen zehnfachen Segen. Und weißt du, was der zehnfache Segen ist? Weder Tod noch Leben kann sie von der Liebe Gottes scheiden. Weder Engel noch Mächte, verstehst du, also zehn, noch Gewalten, noch irgendwelche Dinge, die vorhanden sind, noch Zukünftiges, noch was, etwas in der Höhe, noch in der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur. Zehn Sicherheiten hast du, wenn du diese 10 Tage durchlaufen bist. Auf Römer Kapitel 8. Nichts kann uns von der Liebe scheiden. Nichts bringt dich zum Verzweifeln. Weißt du, was nichts kostet, ist auch nichts wert. Sie haben gewartet auf den Heiligen Geist. Weißt du, wenn du so nebenbei schnell so in Sonderverfahren mit Sonderrabatten etwas bekommst, das ist nicht viel wert. Aber wenn du erkämpft hast, gewartet hast und gebetet hast, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre, Herr, tauf mich mit Feuer. Ich sag euch, ihr müsst die Kassette anhören über die Feuertaufe, was Feuertaufe ist. Jesus sagt, weißt du, ihr möchtet alles gleich haben, aber könnt ihr auch aus dem Kelch trinken, aus dem ich trinke? Und ich zittere. Also ich hab das eigentlich schon gar nicht so richtig gelesen. Ich habe schon die Bibel studiert und durchgearbeitet. Aber er zitterte. Er sagt, ich zittere vor dem Kelch, den ich trinken muss noch. Den könnt ihr noch gar nicht trinken. Und das ist, wo er sagt, ich würde mich freuen, dass das Feuer schon fallen würde. Ich hätte schon das Feuer, aber das Feuer muss erst kommen und kommt erst, wenn man aus dem Kelch getrunken hat. Den Kelch des Wartens, der Bewährung, der Standhaftigkeit, der geistlichen Stabilität. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Die Tage vor Pfingsten waren Tage der harten und der härtesten Prüfung. Der härtesten Prüfung. Die sind durch den Feuerofen gegangen. Das war Spießrutenlaufen. Die 10 Tage, das waren Spießrutenlaufen. Ständig mussten sie gucken, hoffentlich sieht mich keiner aus Jerusalem. Hoffentlich erkennt mich einer. Und ich glaube, dass Petrus maskiert durch die Gegend gelaufen ist. Denn selbst Mädels auf der Straße haben ihn erkannt. Du bist ja auch noch mit ihm gewesen. Und es war gefährlich, damals noch ohne den Heiligen Geist sich zu Jesus zu bekennen. Der Schuss hätte nach hinten gehen können. Alles, was sie durchmachen und durchlaufen, sind nur Glaubensprüfungen mit dem Zweck, dass sie noch fester, noch gründlicher, noch intensiver mit Gott verbunden sind, dass sie noch mehr die göttliche Weisheit haben. 10 Tage. Sie waren 10 Tage einmütig beieinander. Lass es zergehen. So wie Israel wurde getestet, bevor es ins gelobte Land durfte. Es waren 10 Prüfungen, die sie durchmachen mussten. Weißt du, zuerst mal 10 Plagen, dann 10 Prüfungen und dann 10 Segnungen. Das hat Israel in der Wüste erlebt. Und das musst du und ich, bevor wir diese himmlischen göttlichen Segnungen erleben, wir müssen diese harten Tests durchlaufen und mitmachen. Und viele Prüfungen machen wir auch mit, was die Welt mitmacht. Also die weltlichen, gesellschaftlichen, politischen, religiösen Umwälzungen, Veränderungen, Reformationen, Revolutionen, das machen wir mit. Aber dann gibt es noch speziell Dinge, die Kinder Gottes noch durchlaufen müssen, bis sie endlich so weit kommen. Das sind Klausurtagungen. 10 Klausurtagen hatten sie da durchgemacht. Das gelobte Land ist voller Feinde, glaub mir das. Sind Riesen, das haben sie gewusst. Und sie mussten das alles überwinden und sich bewähren. Solange dein Glaube nicht getestet wurde, kannst du Gott gar nicht vertrauen. Kannst du gar nicht Gott im Heiligen Geist dienen. Solange der Glaube nicht getestet wurde, 10 Tage Test. Und nur ein getesteter Glaube ist ein echter Glaube. Und nur ein getesteter Geist ist ein guter, starker, unerschütterlicher Geist. In Jesaja 48, Vers 9 und folgende Verse. Siehe, ich habe dich geläutert, raffiniert wie Silber im Ofen. Ich habe dich geläutert. Und genau das sind die 10 Tage vor Pfingsten. Wir feiern den Pfingsttag. Im Nachhinein kann man immer schlau reden. Guck mal, kam der Heilige Geist. Aber das wussten sie damals noch gar nicht, ob das so kommt. Ob sich die Verheißung erfüllt. Der Herr hat's gesagt. Und wir wissen auch, der Herr hat so viel versprochen uns hier in der Bibel. Aber ist das wirklich wahr? Wird das für uns sein? Werden wir das erleben? Oder vielleicht nur Kinder nach uns? Generationen nach uns? Der Glaube wurde getestet. Und bevor die Jünger brauchbar wurden, sind sie durch solche Feuerproben hindurchgegangen, den Schmelzofen Gottes. Der göttliche Schmelzofen sind Bedrängnisse, ist Elend, sind Schwierigkeiten und dergleichen. Ich muss den lieben Pfingstler etwas sagen. Liebe Pfingstler, komm zur Vernunft. Weißt du, es ist nicht nur Halleluja, Lob und Dank oder die Charismatik einfach nur auf Wolke 7. Wir haben Zeugnisse gehört, es war schön, so auf diese Wolke zu schweben. Aber du musst wieder runter. Du musst wieder runter. Du musst wieder auf die Erde, auf den Teppich runter. Und viele, viele möchten immer wieder so diese Höhepunkte haben. Aber das Leben besteht nicht nur aus Höhepunkten. Das Leben hat auch Tiefgang. Das Leben hat auch Tiefgang. Und die lieben Pfingstler, sie müssen bedenken, weißt du, den Heiligen Geist wirft der Herr nicht nur nach. Das muss hart erbeten sein, erwartet sein. 10 Tage, lieber Gott, 10 Tage, das ist eine lange Zeit. Manche geben schon nach einem Tag auf. Was sind die Voraussetzungen, dass du Pfingsten erlebst? 10 Tage vor Pfingsten, das ist der Schlüssel. Wenn wir das genau beobachten, was da passiert in diesen 8, 9 Tagen, wer Pfingsten erleben will, muss an diesen 10 Tagen vorbei. Du musst in deinem Kalender 10 Tage eintragen, bevor der Heilige Geist kommt und bevor du die Fülle Gottes erlebst. Jeder wahre Gläubige muss in diesem Schmelzofen, also ich taufe mit Wasser, und dann sagt er, der nach mir kommt, wird mit Geist und Feuer taufen. Also bevor das alles erlebt wirst, du, guck mal, den Herr Jesus, der Herr Jesus wurde mit Geist erfüllt bei der Taufe, und die Feuertaufe fing auch gleich an mit der Wassertaufe damals. Und dann kam der Geist Gottes und führte Jesus, nicht der Teufel. Jesus führte ihn in die Wüste. Und der Heilige Geist führte Jesus in die Wüste. So. Der Heilige Geist. Und er wurde versucht vom Satan. Er wurde dem Teufel überlassen. Ist es nicht verrückt? Der Geist erfüllte Mensch wird Satan zur Versuchung überlassen. Er wohnte bei wilden Tieren. Im Markus Evangelium kannst du es nachlesen. Und wurde da sogar von wilden Tieren. Du musst aufpassen, dass die Skorpione und die Schlangen und die Biester dich nicht überfallen nachts. Er wurde versucht. Jeder wahre Gläubige wird da hineingenommen in den Schmelzofen, Siedofen Gottes. In Hiob Kapitel 5, Vers 7, da heißt es, nein, von Geburt an gehört zum Menschsein die Mühe, so wie die Funken zum Feuer gehören. Die Mühe, die Plage, die Tests, die Prüfungen, die Klausuren gehören zum Menschenleben wie die Funken zum Feuer. Von Geburt an gehören Bedrängnisse und Beschwernisse zu deinem Leben dazu, nicht nur mit der Geistestaufe oder mit der Wiedergeburt. Nein, da fängt es schon vor der Geburt. Gott arbeitet schon an dir. Die Mühlen Gottes malen langsam, aber trefflich fein. Trübsal gehört dazu, Leiden gehören dazu, Schwierigkeiten gehören dazu. Und jetzt komme ich noch was in der Offenbarung Kapitel 2, da ist die Sendschreiben an die Gemeinde zu Smyrna, an den Engel der Gemeinde zu Smyrna schreibe, das ist also eine Pfingstgemeinde, eine urchristliche Gemeinde, eine Gemeinde voll Heiligen Geistes meines Erachtens. Und diese Botschaft kommt von dem, der zugleich der Erste und der Letzte ist, der tot war und wieder lebendig ist. Also eine Botschaft Jesu an die Gemeinde zu Smyrna, Offenbarung 2. Und dann sagt es, ich kenne alle deine Leiden. Liebe Gemeinde, ich kenne alle deine Leiden und ich weiß, in welcher Armut du lebst, doch in Wirklichkeit bist du reich. Weißt du, wir sehen immer, was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Und der Herr arbeitet am Herzen und der Herr will nicht das Äußere, sondern er will das Innere haben. Und deshalb, ich weiß deine Sachen, deine Zustände, mir ist auch nicht entgangen. Guck mal, was der Herr Jesus sagt, mir ist auch nicht entgangen. Wie bösartig noch die Leute euch verleumden, und die sich als fromme Juden ausgeben, in Wirklichkeit sind sie Gehilfen des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was noch bevorsteht. Also, noch ein Tag dazu. Fürchte dich nicht, was noch bevorsteht. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis bringen und euch auf die Probe stellen. Eine Gemeinde damals in Smyrna, in Kleinasien. Und jetzt, 10 Tage lang werdet ihr leiden müssen. Nicht nur 3 Tage. Oder nur 1 Tag und dann ist vorbei. 10 Tage werdet ihr leiden müssen. Doch wenn du mir treu bleibst bis zum Tod, werde ich dir als Siegespreis das ewige Leben geben. Wenn du mir treu bleibst bis zum Tod. Weißt du, warum wir den Heiligen Geist bekommen? Damit wir treu bleiben bis zum Tod. Damit wir das, was Gott in unser Herz hineinpflanzt, durchhalten und die Strapazen, den Stress aushalten. Deshalb kriegen wir den Heiligen Geist nicht nur für irgendwelche Halleluja-Sprüche. Versteht ihr mich? Lass uns ganz nüchtern werden. Denn Gott gab uns den Heiligen Geist, und das ist der Geist der Liebe, der Geist der Kühnheit, der Geist der Besonnenheit und was noch alles da drin in diesem Päckchen ist. Hört genau hin, sagt der Herr hier weiter. 10 Tage und hört genau hin und achte darauf, was Gottes Geist den Gemeinden sagt. Wer durchhält und den Sieg erringt, dem wird der zweite Tod, der ewige Tod, nichts anhaben können. Also du tust etwas für deine Ewigkeit. Wenn du dich dem Heiligen Geist auslieferst und sagst, wir warten. Johannes, wir warten nochmals ein paar Tage. Wir bleiben im Gebet, wir bleiben in der Gegenwart Gottes. Wir suchen den Herrn. Jemand kam zu mir diese Tage und sagte, ich muss mit dir reden. Ich habe gesagt, was willst du? Ja, gehört gar nicht zur Gemeinde. Verstehst du? Und Leute, die gar nicht zur Gemeinde gehören, haben mir gar nichts zu sagen. Was wollen sie sagen? Leute, aber ich muss mit dir reden, das und das und das und das gefällt mir nicht und so weiter. Habe ich gesagt, dann bete doch mal. Wenn du gebetet hast und fertig bist mit Gebet, dann komm und erzähl mir, was der Herr gesagt hat. Aber nicht, was du dir denkst und ausmalst und was dir einfällt. Ich will diesen Mist nicht hören. Ich sag's ganz ehrlich, ich will das Zeug gar nicht hören. Ich möchte Gott hören, was er sagt. Wenn du durchhältst, das hat er gesagt. Und jetzt muss ich da dranbleiben an der Arbeit. Ich muss durchhalten. Wir müssen aushalten, die Strapazen, die Führungen und die Kämpfe im Schmelzofen Gottes. Da heißt es weiter, hier, also, wer durchhält und den Sieg erringt. Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben, um siegreich zu leben. Schau die Apostel an, vor Pfingsten und die Apostel nach Pfingsten. Es geht weiter. Pfingsten hört auf. Und Pfingsten, manche denken ja, ach, das war so wunderbar. 3000 Seelen haben sich bekehrt. Und wo sind sie geblieben? Ich sag dir, die Leute waren aus alle Länder, das war ja ein Festtag. Das war ein hoher Festtag in Israel, dieser Pfingsttag damals. Die kamen aus alle Herren Länder. Das war ein Jubiläum. Alle 50 Jahre passiert sowas. Und da kamen sie an diesem großen Festtag und die sind wieder nach Hause gegangen. Jeder hat das Feuer Gottes mit nach Hause genommen und nicht behalten in Jerusalem. In Jerusalem, da lesen wir wieder, mir ist auch gestern das so groß geworden in der Betrachtung, nur noch die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Nur die Apostel, die hielten zusammen, die waren am Anfang mit Jesus und die sind am Schluss mit Jesus. Und die bleiben bis in alle Ewigkeit bei Jesus. Dann sieht man diese 12 Apostel wieder in der Bibel. Die 12 Throne oder die 24 Älteste in der Bibel. So, werde nicht kopflos. Bleibe 10 Tage zusammen bei Jesus, in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinde. Gott benutzt seine Schmelzöfen heute nach wie vor, denn er möchte was Neues anfangen. Gemeinde, wir sind an der Schwelle, was Neues zu erleben. Und Gott will sich wieder ganz neu in die Gemeinde hineinbringen. Er will uns vollkommen machen. Nach jedem Schmelzen kommt was anderes raus, eine neue Legierung. Also wenn du ein bisschen vom Metall was verstehst, es muss durchgeschmolzen werden. Und wenn es durchgeschmolzen wurde, es wird veredelt. Und Gott will dieses Schmelzen, Gott will dich und mich veredeln. Glaubst du das? Das ist Gottes Programm. Schmelzofen, das ist etwas, da soll ein neuer Stoff aus dir und mir entstehen. Das ist Schmelzofen. Um uns weiter zu Jesus zu bringen. Deshalb bleiben wir manchmal drin. Die 3 Jünglinge, hebräische Jünglinge im Danielbuch, die sind in den Ofen hineingeworfen, gebunden und kamen raus, frei und ungebunden. Weißt du, du kommst aus dem Ofen anders raus, als wie du reingekommen bist. Aus der Prüfung kommst du anders raus, als du reingekommen bist. Weißt du, als ich meinen Führerschein bestanden habe, habe ich gedacht, alle vor mir sind durchgefallen. Und haben gesagt, du musst wiederholen. Und habe gesagt, also der Prüfer ist also unbarmherzig. Ich habe schon Baldrian genommen, damit ich nicht aufrege. Und bin ruhig geblieben. Und dann habe ich getan, was er sagte und gefahren. Und dann sagte er, Sie haben bestanden, gratuliere. Ich war so froh, Sie haben die Prüfung bestanden, gratuliere. Dann wusste ich, ich habe es bestanden. Aber geschwitzt habe ich. Angst gehabt habe ich. Vor jeder Prüfung haben wir ja Angst, Leute. Und auch hier, diese Brüder hier, die Apostel, die Jünger Jesu, die waren noch keine Apostel, die waren Jünger erst. Die sind erst was Großes geworden, nachdem der Heilige Geist über sie kam. Aber sie mussten hier in diesem Ofen ja weich gemacht werden, liebevoll gemacht werden, geschmeidig gemacht werden. Das macht das Feuer Gottes, einfühlsam. Weißt du, sie sind befreit worden von diesen Fesseln der Tradition und der Gesetze und so weiter. Halte im Schmelzofen aus, wenn Gott dich hineinsteckt und lauf nicht raus und sagt, Herr, das ist mir zu heiß. 1000 Grad, verkraft dich nicht. Weißt du, was Gott will? Gott möchte aus deinem Leben ein Schmuckstück machen. Deshalb kommst du da rein. Er will aus dir was gießen, was deinem Leben Formen, Format geben. Du sollst zur Ehre Gottes etwas sein, ein Aushängeschild des Herrn. Werde niemals kopflos, und das ist jetzt, wo ich auf diesen Punkt komme, werde niemals kopflos, wenn du durch den Schmelzofen Gottes hindurch musst. 10 Tage warten. In Johannes Kapitel 11, Vers 3 bis 4. Weißt, Kinder Gottes müssen lernen, auf den Herrn zu warten, auf den Heiligen Geist zu warten, auf den Vater zu warten. Der Vater und der Heilige Geist und Jesus, die sind manchmal ein bisschen langsam für uns. Zu langsam. Wir möchten alles schnell, schnell, schnell. Wir sind gewohnt, also sofort zu haben. Nein, er lässt warten. Und wenn Gott etwas tut und sagt, morgen um diese Zeit, heißt es immer in der Bibel, morgen um diese Zeit. In Johannes 11, Vers 3, weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen die beiden Schwestern Jesus mitteilen, Herr, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Als Jesus das hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tode, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden und auch der Sohn Gottes geehrt werden. Es ist verrückt. Also, der Herr liebt den Lazarus, der liebt die Martha, der liebt die Maria und er ist ein- und ausgegangen in Bethanien. Aber jetzt ist er krank, jetzt kommt er nicht. Der schläft nur. Jesus sagt, er schläft, der ist nicht tot, der schläft und er beeilt sich gar nicht. Der Bruder starb. Und du musst überlegen, was haben die für Glaubensprüfungen durchgemacht? Verstehst du, sie haben Jesus geliebt, Jesus gedient und Jesus ist, und dieser Lazarus ist krepiert. Nicht durchgekommen. Das Fieber war so hoch, dass er starb. Und der Herr ist trotzdem nicht gekommen. Der hat schon Tote aufgeweckt vorher. Aber der kam nicht. Extra hat er gezögert. Der kam nicht sofort. Und die haben ihn beerdigt, weil es nichts mehr anders übrig blieb. Sonst hätten sie sich strafbar gemacht. Wo ist denn der Glaube geblieben? Verstehst du? Sie sind am Glauben gescheitert. Und genau das ist, was die 10 Tage ausmachen, auch bei den Jüngern Jesu. Jesus ist weg, der körperliche Jesus, der geistige Jesus ist weg. Jetzt haben sie nichts. Jetzt warten sie 10 Tage. Und der Glaube wird erschüttert, jeden Tag mehr, je länger es geht. Die beiden Schwestern genauso. Sie waren im Ofen des Elends. Du siehst, der 3. Tag. Herr, bemühe dich nicht mehr, der stinkt schon. Das ist, und das stellen wir vor, was wäre am 10. Tag passiert. Da wäre gar nichts mehr da von dem Lazarus. Gib nicht auf, auch wenn es härter wird. Diese Botschaft bringe ich rüber. Gib nicht auf, auch wenn es schwieriger wird, wenn es komplizierter wird. Es sind noch 10 Tage vor dir. Die Prüfung ist also überschaubar. 10 Tage, dann fängt was Neues an in deinem geistlichen Leben. Wie lange die 10 Tage sind? Ein Tag ist bei Gott wie 1000 Jahre. Also kannst du dir ausrechnen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6 und folgende Verse. Auch der liebe Bruder Paulus war in solch einem Schmelzofen und als er diesen Brief da schreibt, also ich möchte nicht Paulus gewesen sein damals. Der hat fluchtartig die Gemeinde verlassen, sagt, hört auf, ihr, mit diesem Gesindel will ich nichts mehr zu tun haben, auf Wiedersehen. Hat die Fahrkarte genommen und ist abgefahren, vorzeitig abgebrochen. Deshalb schreibt er den Korintherbrief, diesen Versöhnungsbrief, aber hier, er hat so viel Negatives in Korinth erlebt. Doch uns, hier 2. Korinther 4, durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus erstrahlt, durch uns. Und deshalb, Gott erlaubt, dass Dinge passieren, dass du vor den Kopf gestoßen wirst, dass du verletzt wirst, Paulus wurde da als Sektierer hingestellt von den Brüdern in Korinth und als Irrlehrer. Und und wahrscheinlich gab es sogar Handgreiflichkeiten, nachdem, was ich die Bibel, ich bin jetzt gerade dabei noch im 2. Korinther in der Vorbereitung, da muss es Handgreiflichkeiten gewesen sein, dass jemand aufstand in der Gemeinde, Paulus an Gurgel nahm und durchschüttelte und sagt, was willst du hier? Geh nach Hause, geh nach Ephesus, wo du herkommst. Und Paulus war so frustriert. Und wir machen auch solche Stunden durch. Verstehst du, dass wir Handgreiflichkeiten erleben von fleischlichen Menschen? Geistlosen Menschen, vielleicht nicht so schlimm, aber Paulus hat hier ganz massiv als Apostel Jesu Christi, Gründer der Gemeinde, Vater der Gemeinde, erlebte solche Sauereien. Tut mir leid, aber das muss ich sagen, sowas passiert auch in der Gemeinde. Also ich habe auch schon erlebt, dass man Gemeinden schlichten muss und die Leute da gerieten aneinander und wollen geistliche Christen sein, geistliche Menschen sein. Da merkst du plötzlich, was für Geist sie regiert, welcher Geist sie treibt. So, lass mich weiterlesen, 2. Korinther 4. Also, als ich das gelesen habe, ich bin ja in der Vorbereitung noch für unsere Bibelschule und so weiter, habe ich gesagt, guck mal an, was der da alles durchmacht und wie der sich bemitleidet. Zuerst habe ich gedacht, der Paulus, weißt du, der bejammert sich selber, aber wenn du genau hinguckst, was er alles durchgemacht hat für Jesus, um Jesu willen, du glaubst dann einfach mal als Christ, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Halleluja. Es ist nicht wahr. Es ist nicht Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Durch Kämpfe und Nöte und Trübsal und so weiter müssen wir ins Reich Gottes gehen. Und dann sagt er weiter, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind, so sind wir jedermann erkennbar, dass diese außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns, dass ich immer noch durchhalte, dass der Apostel immer noch Missionar ist, dass er immer noch auf der Kanzel steht, dass er immer noch predigt, obwohl er schwer krank ist. Ein Kolosserbrief kommt es das durch. Und er bedankt sich, ihr lieben Kolosser, ihr habt Gnade und Geduld mit mir gehabt, trotz meiner Schwäche, unserem Pfahl noch im Fleisch hat, und trotzdem Gott dient, trotz diesem Pfahl im Fleisch, irgendetwas auf dem Puckel, oder irgendetwas, was er durchleidet. Und das ist die Kraft, die uns stärkt, durchzuhalten und weiterzumachen. Dann lese ich weiter hier. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten, und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos. Kinder Gottes sind auch ratlos. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Deshalb brauchst du den Heiligen Geist. Das sind die 10 Tage, bis Pfingsten kommt. Weißt du, von dir aus musst du verzweifeln. Kommt nicht weiter. Und dann, von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Halleluja. Wir werden zu Boden geschlagen. Also, das ist was wahrscheinlich, wo er sich bezieht. Wir werden zu Boden geworfen. Hau ab! Geh! Und so weiter. Und dann sagt er, wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen nicht dabei um. Ja, hast du sowas schon erlebt, zu Boden geschlagen? Ich denke auch im Gefängnis, verstehst du, wie der dazu zugerichtet wurde, in Philippi und so weiter, er blutet aus den Wunden und dann hängt er noch im Stock. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas vom Sterben, das Jesus durchlitten hat. Und so wird an uns auch etwas von dem Leben, das auferstanden Jesus, sichtbar, so Stück für Stück. Das ist, wozu du den Heiligen Geist brauchst, damit jeden Tag mehr Jesus sichtbar in uns wird. Jeden Tag, das hat er durchlitten. Unser Leben lang sind wir um Jesu willen ständig dem Tod ausgeliefert, aber an unserem sterblichen Leib wird auch immer wieder das sein Leben sichtbar. Heiliger Geist, plötzlich diese 11 und Petrus stehen auf und fangen an zu predigen und sind voll Heiligen Geistes, dienen Gott, lassen sich nicht unterkriegen. Und als es dann kommt, dass Petrus gekreuzigt werden sollte, sagt er, hört mal, ich habe einen Wunsch. Darf ich noch einen letzten Wunsch haben? Kreuzigt mich gerne, aber mit dem Kopf nach unten. Ich möchte nicht so gekreuzigt werden wie mein Herr Jesus Christus. Das ist Kühnheit. Das ist Mut. Damit er schneller ausblutet. Verstehst du, wenn er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wird? Hat er schon gewusst, warum er das will? Wenn du mal alt bist, wird ein anderer dich gürten. Ich bin noch nicht fertig. Uns bringt der Dienst für Jesus ständig in Todesgefahr. Punkt, Punkt, Punkt. Kannst weiterlesen, was da drin steht alles. Wir haben Gottes Geist, der uns auf Gott vertrauen lässt. Pfingsten. Wir haben den Geist Gottes, der uns auf Gott vertrauen lässt. Heute weiß ich, das ist leicht zu sagen. Weißt du, wisst ihr nicht, dass Pfingsten kommt nach diesen 10 Tagen? Und wir wissen's. Und uns passiert es trotzdem, dass wir durchdrehen und Kopf verlieren. Wie heißt es einmal im Jakobus Kapitel 1, Vers 2? Achtet für lauter Freude. Das ist Pfingstfreude. Das ist Pfingsten. Achtet für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Das ist Pfingstfreude. Nicht, denn wenn die Segnungen Gottes passieren, wenn die Wunder Gottes geschehen. Nein, achtet für Eitelfreude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallet. Verstehst du, um was es geht? Ersten Tag Anfechtung, zweiten Tag Anfechtung, dritten Tag Anfechtung, vierten Tag Anfechtung und so weiter. Achtet für Freude, Halleluja. Und jetzt kommt noch eine Anfechtung. Wie kamen die Apostel aus dem Hohen Rat zurück? Ausgepeitscht, bedroht. Wenn ihr noch einmal im Namen Jesu predigt, ihr hängt am Kreuz. Und dann kamen sie, haben sie gebetet und voller Freude, Halleluja, sie waren so erfüllt von der Herrlichkeit Gottes, dass sie am nächsten Tag wieder draußen standen und wieder gepredigt haben. Und die Wände gewackelt haben und die Städte sich bewegte und sie wurden alle voll Heiligen Geistes. Du siehst also, nach Prüfungen kommt immer der Heilige Geist. Der Heilige Geist kam nicht vorher. Weißt du, das wäre so schön, ich kriege den Heiligen Geist und dann gehe ich und sage, hoher Rat, was willst du mir erzählen? Nein, erst als sie zurückkamen, geschlagen, gedemütigt, verletzt, bedroht, dann haben sie diese Kraft bekommen. Du brauchst Auferstehungskraft. Wie geht's weiter? Durch diese Prüfungen und durch jede Prüfung, ich sage euch ehrlich, durch jede Prüfung werden wir nicht schlechter, sondern immer besser. Perfekter, erfahrener, edler, vollkommener, reiner, schöner, gottgläubiger. Durch jede Prüfung werden wir siegreicher, fester und stabiler im Glauben, unerschütterlicher. Durch jede Prüfung. 10 Tage einmütig beieinander sein. Und erst dann, plötzlich, das ganze Haus wurde erfüllt von einem großen Brausen. Einmütigkeit. Geschwister, sie waren einmütig 10 Tage beieinander. Einmütigkeit ist nicht ein Werk des Heiligen Geistes, sondern dein und mein Werk. Wir müssen beitragen. Sie waren ohne den Heiligen Geist einmütig beieinander, weil Jesus geboten hatte, aber das hat er nicht ausdrücklich geboten, er hat nur für sie gebetet, damit sie eins seien. Aber sie hatten das verwirklicht. Sie waren einmütig, sie hielten zusammen. Sie sagten, jetzt müssen wir zusammenrücken. Also wir sind die Nächsten, die da dran kommen und dran glauben müssen. Und sie haben gesagt, jetzt müssen wir wenigstens zusammenstehen und gegenseitig nicht das Leben schwer machen und nicht gegenseitig einander da noch ein Bein zu legen und nicht einander sich gegenseitig zu verdammen. Sie haben selbst von sich ausgetan, Brüder, jetzt müssen wir zusammenstehen. Das Leben ist schwer genug. Jetzt dürfen wir uns nicht gegenseitig noch beleidigen und sagen, du da. Sie taten, was sie konnten von sich aus. Und Geschwister, wir haben eine Verantwortung vor Pfingsten und nach Pfingsten. Sie taten, was sie konnten, diese kleine Jüngerschar. Sie hat zusammengehalten, sie blieben einmütig beieinander. Satan wollte sie erschüttern und Satan will dich und mich erschüttern. Nicht nur die Urchristen, sondern auch die letzten Christen. Bis zuletzt. In Lukas Kapitel 22, da heißt es, Jesus wendet sich an Petrus und sagt zu ihm, Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her. Er möchte Spreu vom Weizen trennen. Simon, Simon, der Satan ist hinter euch her. Hast du noch nicht gemerkt, dass der Teufel hinter dir her ist? Bevor du den Heiligen Geist erlebst, erlebst du, wie der Satan hinter dir her ist? Dich erschüttert? Er sagt, Bruder, mach du das. Ich möchte ein Realist sein und ich bin ein Realist. Ich bleibe mit beiden Beinen hier in dieser Welt. Weißt du, Satan versucht die Gläubigen, wo er nur kann. Sobald du ein bisschen Kopf hochsteckst, versucht er dich zu erschüttern. Und Gott selbst trennt Weizen und Spreu, nicht der Satan, aber er möchte es tun. Und wir erleben, wie so viel Spreu manchmal auch im Volk Gottes ist, aber nur solange nicht der Heilige Geist da ist. Wenn der Heilige Geist da ist, dann ist nur noch Korn da, nur noch Weizen da. Und der Spreu weckt und plötzlich diese Jünger stehen auf, sie stehen gemeinsam. Petrus und die 11, das ist Pfingsten, traten auf. Die waren so zusammengeschweißt, dass egal wen du da gehört hast, du hast immer die Stimme des Herrn gehört. Petrus und die 11 traten auf. Und die Leute, die haben die Welt nicht mehr verstanden, die um sie herum waren. Wie können sie? Die Urchristen waren einmütig beieinander und damit fängt was Neues an im Reich Gottes. Wenn du einmütig bist, wo 2 oder 3 eins werden, verstehst du, was es ist? Eins werden, mit deinem Bruder, mit deiner Schwester eins werden, dann geht die Sache Gottes weiter. Dann kommt der Heilige Geist, wenn sie eins werden. Und so viele Menschen sind nicht eins geworden, deshalb passiert so wenig im Reich Gottes. Eins in der Familie, eins mit sich selbst, Seele, Geist und Leib, diese Einheit, okay? Im Psalm 133, ein Pfingstpsalm, eigentlich sollte man machen, aber eigentlich ist es für die Priester das geschrieben, oder für die Gemeinde, Psalm 133. Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder, auch Schwestern, in Eintracht beieinander wohnen. Siehe. Und da passiert Pfingsten, wenn sie einmütig beieinander sind. Nicht gegeneinander und nicht miteinander, was dass sie was tun, sondern sie sind beieinander. Da rücken sie immer noch näher zusammen. Sitzen nicht weit voneinander getrennt. Und da heißt es weiter, das Ergebnis von diesem einträchtig beieinander sein. Da heißt es, einträchtig beieinander wohnen. Das ist noch viel mehr. Weißt du, du hast den gleichen Kühlschrank, das gleiche Bett, das gleiche Zimmer, den gleichen Tisch. Du hast zusammen wohnen. Das ist anders, als wenn du zu Gast bist, wenn Geschwister nur Brüder und einträchtig mal oder ab und zu mal gelegentlich zusammenkommen. Nein, die wohnen im Alltag, die im Alltag zusammen sind. Und die ersten Christen hatten alles gemeinsam. Sie verkauften und so weiter, sie hatten alles gemeinsam. Verstehen wir die Geschichte? Und dann heißt es, es ist wie das feine Salböl auf dem Haupte Aarons, das herabfließt in seinem Bart, das herabfließt bis zum Saum seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfließt auf die Berge Sions. Dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in alle Ewigkeit. Heiliger Geist, er wird bei euch bleiben ewiglich. Und hier ist von der Salbung die Rede in der Eintracht. Stell dir mal vor, warum zur Fußballmannschaft nicht gewinnt? Weil jeder für sich spielt. Und denkt, ich muss Tore schießen. Nein, die Fußballmannschaft muss in Eintracht zusammenspielen. Jeder muss darauf achten, wir sind hier, und nicht uns nur zu beschäftigen mit dem Ball, wir sind hier, um Tore zu schießen. Wir sind hier in der Gemeinde, um die Welt für Jesus zu durchdringen. Wir sind hier, um Seelen für Jesus zu gewinnen. Und wir sind nicht hier, um sich selbst zu profilieren oder sich zu entwickeln oder sagen, guck mal mich an. In Eintracht. Und dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Die Jünger sind plötzlich jetzt nach 10 Tagen auf Jesus konzentriert und fixiert, auf Jesus. Und da kommt der Heilige Geist. Da, wo wir uns auf Jesus zentrieren, bleibt in Jerusalem, sagt der Herr. Und konzentriert euch jetzt nur bis ihr auf mich, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Echter Glaube ist, Jesus beim Wort zu nehmen und tun, was er gesagt hat. Bleibt in Jerusalem. Aber weißt du, bevor das alles passiert, da müssen zuerst mal ein paar Sachen von uns selber abfallen. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4, wenn wir da lesen, wie Pfingsten kam. Pfingsten kam nicht nur auf ein paar einzelne geisterfüllte Menschen oder willige Menschen. Alle, sie waren einmütig versammelt und der Geist Gottes kam sogar auf die Maria und auf die 120, die dort waren. Auf alle. Der Heilige Geist kommt nicht auf mich und nur auf dich. Der Geist Gottes, wenn der Geist Gottes wirkt, erfüllt das ganze Haus. Und das ist wichtig, dass wir das kapieren. Nicht nur so ein paar einzelne Säulen in der Gemeinde, so Beter und Kämpfer und Fundamentalisten. Nein, der Heilige Geist, wenn er wirkt, wirkt er auf alles Fleisch. Alle, das Feuer setzte sich auf alle von ihnen. 120 an der Zahl. Das war diese große Generalversammlung dort in der Gemeinde. Nicht nur auf ein paar Heilige. Weißt du, alle, die 10 Tage gewartet haben, auf die kam der Heilige Geist. Die nicht aufgegeben haben. Und jetzt beginnt die Kraft. Und sie handeln wieder alle gemeinsam. Weißt du, die haben gelernt, gemeinsam sind wir stark. Gemeinsam kann der Teufel uns nichts anhaben. Gemeinsam, wenn wir einmütig werden und etwas bitten, es wird uns geschehen. Gemeinsam. Nicht nur, wenn der eine betet für die Schwiegermutter, der andere betet für den Ochsen und der nächste betet für das Auto. Weißt du, so jeder so hat sein Gebetsanliegen. Wir müssen uns auf ein Ziel fixieren. Und das ist Jesus, Jesus, Jesus. Die hatten eine gemeinsame Basis. Weißt du, der Heilige Geist hat sie so zusammengeschweißt. Die kamen noch näher und noch näher und sie wurden sehr intim. Diese Einmütigkeit, das heißt das auch, dass sie sehr intim wurden, dass sie einander kannten. Da musste man gar nicht mehr groß sagen. Sie wussten, bei dem drückt der Schuh. Der läuft nicht richtig. Sie haben sofort erkannt. Und dann haben sie, in dieser Einmütigkeit haben sie die Kraft Gottes freigesetzt. Der Heilige Geist verbindet die Gläubigen in der Gemeinde. Die Gläubigen, die Schwachen, verbindet er mit den Starken. Und ich will etwas sagen, du musst es verstehen. Du wirst wahrscheinlich nie ein richtiger Pfingstler werden, wenn du das nicht verstehst. Wenn der Heilige Geist kommt, dann gibt es nicht Schwache und Starke, da sind wir alle gleich. Weißt du, wo unsere Stärke ist? In der Weltsprache sagt man, so stark wie das schwächste Glied ist, so stark ist die Kette. Und weißt du, und deshalb, der Heilige Geist, wenn er da ist, achtet nicht auf den Starken, sondern der Heilige Geist achtet auf den Schwachen. Wenn der Heilige Geist in der Gemeinde wirkt, dann werden die Armen mit den Reichen verbunden, da teilen sie die Güter. Wenn der Heilige Geist kommt, da werden die Kranken mit den Gesunden verbunden. Als ich in Südfrankreich mal irgendwo in der Gemeinde gedient habe, dann hat mir erzählt, ich habe so etwas Ähnliches gepredigt, eins und eins werden, also wir sollen eins werden in Christus. Dann haben sie gesagt, bei uns, unsere alten Vorfahren, wenn da jemand krank war, die haben eine Weisheit gehabt, dann haben sie einen Gesunden, den gesundesten Menschen im Dorf gesucht und mit der kranken Person musste der Gesunde im Bett liegen. Und der Gesunde macht den Kranken gesund. Und genauso ist die Gemeinde ist da, dass der Starke den Schwachen stark macht, den Armen reich macht, Das so ist die Gemeinde da. Die Gemeinde ist nicht nur, dass die Reichen immer reicher werden. Nein, die Gemeinde ist da, um uns auszugleichen. Dass die Feigen, die Ängstlichen mit den Mutigen zusammen im Bett liegen. Und die Unerfahrenen mit den Erfahrenen und die Unfähigen mit den Fähigen. Dazu ist die Gemeinde da. Sie wurden eins, einmütig. Sie wurden also zusammengelegt. Weißt du, dass die Unheiligen mit den Heiligen zusammenkommen? Das gehört auch zur Gemeinde. Glaub doch nicht, dass alle vollkommen sind. Dass alle Profis gleich sind. Dass alle gleich Meister sind. Wir müssen mit den Hilflosen zusammenkommen und der was versteht, der Meister, muss mit den Schwachen zusammen sein. Und wir lernen gemeinsam, uns hochzuschaukeln. Die Gebundenen müssen sich mit den Freien zusammensetzen. Denn nur der Freie kann den Gebundenen befreien. Der kann die Fesseln hinten aufmachen, der schon frei ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen beieinander. Das ist Pfingsten. Weißt du, Pfingsten ist mehr als nur Halleluja. Für mich ist Pfingsten inzwischen nach 40 Jahren pastoralem Dienst ist viel mehr als nur einfach in Zungen zu singen, in Sprachen zu reden oder sonst noch was. Pfingsten ist mehr. Pfingsten ist es, dass man mit den Unerfahrenen zusammenschließt und sagt, du, ich helfe dir, ich stehe dir bei, ich kämpfe für dich und ich bete für dich. Du brauchst gar nicht beten, ich bete für dich, jetzt spar dir das Beten. Du verstehst es nicht, aber weißt du, wir sollen füreinander beten, das ist die Fürbitte nach der Bibel. In der Gemeinde wird das Böse mit dem Guten überwunden. Das ist biblischer Weg und Prozess. Der Heilige Geist wurde nicht auf einzelne Menschen ausgegossen, am Tag der Pfingsten wurde er auf alles Fleisch, alle. Und deshalb, Geschwister, wir sollen uns hier als Pfingstler, als geisterfüllte Menschen, uns der Schwachen annehmen. Kannst du Amen sagen? Der Schwachen, der Mutlosen, der Feigen, der Ängstlichen, den Versagten, den Menschen, die so besorgt und bekümmert sind, dass wir uns annehmen und sagen, du, hör mal, mach das nicht. Bei mir war es auch schon so. Und ich lebe immer noch. Verlier nicht den Kopf. Lass deinen Kopf nicht hängen. Weißt du, guck mal, die Leute, wenn du sie siehst, da hängt der Kopf irgendwo, wird nicht den Kopf los, bald fällt er ab. Kopf hoch, erhebe dein Haupt, denn deine Erlösung naht sich. Wir sind da, um einander zu ermutigen. Der Entmutigte soll sich von Ermutigen auch sich, von dem Mutigen sich ermutigen lassen. Das, auch das gehört. Na, was willst du mir erzählen? Du musst mal in meine Haut stecken. Und vielleicht steckte er mal in deine Haut. Und ging in deine Latschen. Einmütigkeit. Der Einmütigkeit ging so weit, dass sie dann alles sogar verkauften, die ersten Christen, Apostelgeschichte 2, 44 bis 47. Sie verkauften alles, sie brachen in den Häusern das Brot hin und her, sie nannten nichts mehr mein, sie hatten alles gemeinsam und da war gar kein Mangel. Das ist Sozialismus pur. Karl Marx wollte das, aber ohne den Heiligen Geist kannst du das nicht verwirklichen. Und das ist das große Problem beim Karl Marx gewesen. Der hatte gute Ansätze gehabt, aber ohne den Geist Gottes läuft nichts. Die ganze Bergpredigt, du kannst die Bergpredigt gar nicht ausleben ohne den Heiligen Geist. Und sie behielten Oberwasser, die ersten Christen, weil sie voll Geistes waren, weil sie, weißt du, nicht den Kopf da so hoch gehalten haben, sondern sie wussten, wir sind auch Fleisch und Blut und wir sind auch von der Gnade Gottes abhängig. Wenn uns der Heilige Geist das nicht offenbart, wir werden keinen Durchblick haben. Das Wirken des Heiligen Geistes ist etwas für die Realisten. Nicht für die Phantasten, für die Realisten, die mit beiden Beinen in dieser Welt stehen und die einander teilen. Weißt du, Pfingsten ist nichts für irgendwelche Frommen, die nur in Zungen beten wollen. Jemand fragte mich, wie oft singt ihr in Zungen in eurer Gemeinde, in Sprachen? Ich dachte, das ist ab und zu mal, wenn wir Lust haben, singen wir jeden Tag. Aber wir sind, das ist nicht das, worauf ich aus bin. Ich bin aus auf ein geheiligtes, gereinigtes, gotterfülltes Leben. Das ist mir wichtiger, als nur in Sprachen zu reden. Weißt du, die Begeisterung dort am Pfingsttag ist so schnell verflogen. Nach 5 Tagen, 7 Tagen ist das alles vorbei. Muss jeder nach Babylon, nach Griechenland, nach Rom, nach Ägypten, nach Afrika. Jeder muss in seine Richtung gehen. Und sie hatten das Feuer mitgenommen. Denk nur an den Kämmerer, der hat es mitgenommen nach Äthiopien. Weißt du, und dann gab es plötzlich praktische Probleme. Am Anfang waren praktische Probleme da und nach der Geistestaufe waren die praktischen Probleme immer noch da. Die Juden sind nicht ausgestorben. Die gab es immer noch. Und so weiter. Die Anfeindung war immer noch da. Die Juden hassten die Christen immer noch. Aber die hatten jetzt Kraft aufzustehen. Die haben Kraft, was da zu sagen. Die haben die Kraft, das Wort zu ergreifen und sagen, hört mal, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Es ist egal, was da passiert ist, vergisst eure Sünden, dass ihr ihn gekreuzigt habt. Gott hat diesen Jesus auferweckt. Das Leben geht weiter. Weißt du, nach deiner Bekehrung geht das Leben weiter. Nach der Taufe geht dein Leben weiter. Nach der Geistestaufe, nach Pfingsten geht dein Leben weiter. Vergiss das nicht. Und jetzt muss es praktisch angewandt werden. Und jetzt ist so wichtig, dass du den Heiligen Geist hast, dass du weißt, jetzt bin ich nicht mehr allein, jetzt ist Gott mit mir. Und ist Gott mit uns, wer und was kann gegen uns sein? Und sie behielten Pfingsten nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen. Sie waren voll Heiligen Geistes. Werde nicht kopflos. Weißt du, dass du dann sagst, jetzt habe ich den Heiligen Geist, jetzt brauche ich das alles nicht mehr. Du, dann brauchst du den Kopf noch viel mehr wie vorher. Verstehe mich? Du brauchst den Kopf viel mehr nach Pfingsten als vor Pfingsten. Brauchst ihn. Sie redeten nicht nur anders, jetzt haben sie sogar anders gelebt. Und vom Kopf gehen die ganzen Impulse aus. Sie handelten anders, sie gingen anders, sie predigten anders, sie beteten anders. Da war alles anders. Nicht nur die Zunge, das kleine Ding, sondern da ging alles anders. Positiv. Eigentlich wurden sie im Kopf gesund. Mit Pfingsten wird man im Kopf gesund. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, wird dein Kopf gesund. Kannst wieder klar denken. Hast den Überblick. Siehst mit ganz anderen Augen. Hörst mit ganz anderen Ohren. Denn vorher mit hörenden Ohren hören sie nicht und mit sehenden Augen sehen sie nicht. Plötzlich siehst du. Hast offene Augen und offene Ohren. Nicht nur einen offenen Mund. Weißt du, jetzt bist du mit dem Haupt verbunden. Das Haupt ist Jesus Christus. Jetzt ist nicht mehr dein Kopf dominierend, jetzt ist der Kopf Jesu, das Haupt Jesu dominierend. Und du bist nur jetzt ein Glied am Leibe des Herrn. Jetzt lebst du nicht mehr dein Leben, sondern du lebst jetzt das Leben Jesu. Durch den Heiligen Geist sind wir angeschlossen an dem himmlischen Computer. Und unsere Handlungen werden beeinflusst von dem Zentralcomputer, der im Himmel ist, bei Gott. Verstehst du das? Und dann wird unser Rechner muss dann auch dann nachher das alles rauswerfen und rausgeben, was da drin ist. Weißt du, sie wussten dann ganz genau, weißt du, da musste man niemand sagen, mach das, mach das, mach das. Sie waren mit dem Haupt verbunden und das Haupt dirigierte sie. Und wenn du den Heiligen Geist hast und verbunden bist mit dem himmlischen Haupt, mit Jesus Christus, dann wirst du wie selbstverständlich Dinge tun. Da muss dir niemand vorschreiben, da muss niemand mit einem Gesetzbuch mehr kommen, da muss niemand mit Vorschriften kommen, mach mal das, mach mal das. Da muss niemand auf der Kanzel stehen und sagen, Geschwister, wer macht das, wer macht das? Du weißt es plötzlich von selbst, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes. Praktisch. Und sie wussten, Petrus und die Elf. Und weißt du, da stand der eine in der Ecke, dort gepredigt, sie haben keinen Lautsprecher gehabt, sie haben in der Ecke gepredigt, der andere predigt in der Ecke, der andere in der Ecke, der andere in der Ecke, Petrus und die Elf, und alle predigten dasselbe. Ohne Lautsprecher. So, dass 3000 Leute sich bekehrten. Da müssen ja mehr Leute da gewesen sein als 3000, denn 3000 wurden nur getauft. Zugehört haben bestimmt die halbe Stadt, ganz Jerusalem kam raus. Und so, aber jeder, an jeder Straßenkreuzung, da predigte nicht der seine Evangelium und der sein Evangelium und der sein Evangelium. Sie predigt nur ein Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Und warum? Wir hören die großen Taten Gottes, jeder in seiner eigenen Muttersprache. Das ist Pfingsten. Dass die Menschen einen verstehen nachher. Weil sie natürlich praktisch und lebensnah sprechen. Du kannst 10 Köpfe haben und doch krank im Kopf sein. Und das ist der Antichrist. Der Antichrist wird so viele Köpfe haben und doch nichts Gescheites rausbringen. Aber hier, das ist ein Haupt, das uns verbindet und das ist Jesus. Das ist Jesus. Halleluja. Und wir sind seine Glieder. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und der Herr will uns zu einem Tempel bauen, dass wir alle zusammengehören. Und jeder ist eine Säule im Tempel Gottes. Glaub doch nicht, dass du ein Tempel bist und ich ein Tempel bist. Wir sind Säulen im Hause Gottes. Wir sind Diener im Hause Gottes. Und wir tragen Lasten für Gott. Und das ist, er will bauen den Tempel zu seinem Lob, zu seiner Anbetung. Die Gemeinde, die Urgemeinde. Der Herr hat die Urgemeinde gebaut. Und guck mal, was aus der ersten Christenschar mit diesen 120 geworden ist. Jeder hat sich Jesus untergeordnet, jeder hat Jesus akzeptiert, jeder ist eine Säule im Bau Gottes geworden, der eine wirkte dort in Afrika und nach einer gewissen Zeit, der Apostel ging in alle Herren Länder, der eine ging nach Spanien, der andere ging nach Germanien, der andere ging da nach Italien irgendwo, der andere ging nach Babylon, der andere ging noch viel weiter, irgendwie nach Indien, ich denke nur in der Thomas, so weiter, bis nach Gottschin. Er ging überall, jeder ging in eine andere Richtung. Aber sie trugen das gleiche Evangelium raus. Das gleiche Evangelium. Nicht ein anderes Evangelium. Und Paulus sagt auch, und ich predige auch nichts was anderes, als was der Bruder Petrus gepredigt hat. Und die Gemeinde Jesu, die ist auferbaut worden, die ist gewachsen, und die Pforten der Hölle hat die Gemeinde nicht überwältigen können. Schau, was vom ersten Pfingsten bis zu diesem Pfingsttag alles passiert ist in der Weltgeschichte. Gutes und Schlechtes natürlich. Aber heute haben wir über 1,3 Milliarden Menschen, die an Christus glauben. Oder den Namen Christus wenigstens aussprechen. Oder sich Christen schimpfen. Oder nennen. Oder sind. Der Herr weiß, wie viele echte Christen dabei sind und wie viele nicht. Weißt du, das musst du nicht beurteilen. Kannst auch gar nicht beurteilen. 1,3 Milliarden Menschen. Und Jesus sagt, dass das Wort Gottes fällt und ist wie ein Strauch und wie ein Baum, der aufwächst, dass sogar die Vögel des Himmels Unterschlupf finden. Lies mal die Bibel, das ist Evangelium. Und bis heute, wie die Christenheit gewachsen ist. Und du sagst, ja, das ist die katholische Kirche. Naja, mag sein. Aber weißt du, die Hure Babylon ist mir ganz was anderes als die katholische Kirche. Du musst nur die Bibel studieren, dann wirst du kommen, wer der Antichrist ist und wer der falsche Prophet ist und so weiter. Und so weiter. Weißt du, studiert die Bibel, aber die Kirche ist gewachsen. Die Kirche ist gewachsen, die Gemeinde wächst. Und selbst wenn die Gemeinden sich spalten, guck mal, wie hat sich nach der Reformation durch Martin Luther, was für ein Spaltgeist hat Deutschland erfüllt? Einfach Freikirche da, Freikirche dort, Freikirche hier, Freikirche da. Lauter Spaltungen. Und letztendlich baut der Herr seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle überwältigen es nicht. Weißt du, die katholische Kirche hat es ganz gut verstanden. Gott segne sie. Hat ganz gut verstanden. Weißt du, da ist Geistesaufbruch gewesen. Ein Orden verpasst. Die Franziskaner, die und die und die und so weiter. Und bei den Protestanten sind es Freikirchen gewesen. Aber Gott hat gewirkt. Und Gott hat jedes Ding benutzt zur Entwicklung des Reiches Gottes. Und dann kommt der Tag der Entrückung. Ich kenne deine Leiden, ich kenne deine Armut, ich weiß, wo du wohnst, ich weiß, was dein Problem ist und so weiter. Der Herr sagt, ich kenne, warte mal, der Tag X kommt und es wird alles offenbar werden. Und du wirst verblüfft sein, wie wenig Freikirchler im Himmel sind und wie viele Katholiken im Himmel sein werden vielleicht. Du wirst baff sein und sagst, Herr, John Wesley, dieser Methodistenbegründer, der hat einen Traum gehabt, einen schrecklichen Traum von Gott anscheinend. Und er träumte, er ist im Himmel und er sagt, wo sind meine Methodisten? Und er sagt, da sagt ein Engel, als er dort oben war, sagt er, Methodisten gibt's hier nicht, hier gibt's nur Christen. Hier gibt's keine Methodisten. Und ich sage dir, im Himmel gibt's keine Baptisten, im Himmel gibt's keine Pfingstler, im Himmel gibt's keine Charismatiker, da gibt es nur Kinder Gottes, die gewaschen sind im Blut Jesu Christi, erfüllt vom Heiligen Geist und geläutert im Feuer, im Schmelzofen Gottes. Die wird es im Himmel geben. Du wirst verblüfft sein. Du wirst verblüfft sein. Und manchmal beschämen uns die Heiden. Weißt du, Gott erlaubt es, dass Heiden Gänsefüßchen, es gibt keine Heiden, es gibt nur Antichristen. Aber weißt du, diese, wo wir denken, ja, die sind noch nicht so weit. Die sind manchmal weiter, als du denkst. Die sind weiter, als du denkst. Die haben wenigstens Liebe, die haben wenigstens Demut, die sind wenigstens bescheiden. Ja, das haben wir nicht, das weiß man, wir sind noch nicht so weit, aber okay. Der Heilige Geist, 10 Tage müssen wir leiden. Dann, wer doch treu bleibt bis zum Schluss, der wird die Krone, den Siegespreis bekommen. Du musst nur bei dem bleiben, wo Gott dich berufen hat, wie er dich berufen hat. Du musst bei der Familie bleiben, wo Gott dich hineingeboren hat. Ich kann auch nicht sagen, ich will kein Matutis mehr sein. Ich muss das sein. Ich habe mich nicht ausgesucht. Weißt du, und du hast auch nicht ausgesucht, wo du gelandet bist. In Ephesus oder Smyrna oder Philadelphia. Die meisten Christen möchten in der Philadelphia-Gemeinde sein. Aber wer möchte in der Ephesus-Gemeinde sein, die die erste Liebe verlassen hat? Das gibt's auch. Oder in der Gemeinde, die immer ein bisschen Mischmasch hat, also die Werke duldet und das duldet und so weiter. Aber der Herr Jesus, und das ist mir so groß, auch jetzt in diesem Wochenende geworden, Jesus wandelt unter den 7 Leuchter. Unter dem Leuchter, da ist er mal bei der Gemeinde, da ist er mal bei der Gemeinde, da ist er mal bei diesem Leuchter. Der Herr wandelt unter den 7 Leuchtern. Der Heilige Geist ist ein Geist der Gelassenheit. Der Ruhe, des Friedens. Deshalb, sie blieben einmütig beieinander. Der Geist, es wird abgeklärt, während sie so zusammen sind. Zuerst mal explodieren sie, aber dann verschießen sie ihren Pulver. Bleibt immer weniger übrig. Und dann am Schluss, hast du noch was zu sagen? Nein, wir sind also alle sprachlos. Und dann beginnt der Heilige Geist zu sprechen, wenn wir sprachlos werden. Ich sage immer wieder, wenn die Leute das Reden Gottes erleben möchten, zuerst musst du dein Pulver verschießen. Zuerst musst du das, was du weißt, was dich ärgert, was in deinem Kopf rumschwirrt, das schreib mal auf, das mach fest und halt es fest. Und dann kann erst der Heilige Geist zu dir sprechen, wenn dein Kopf leer geworden ist. Wenn dein Herz leer geworden ist. Wenn deine Gedanken leer geworden sind. Dann kann Gott dir neue Gedanken schenken. Dann kann der Herr dich neue Wege führen. Dann kann der Herr dir Neues offenbaren in deinem Leben. Aber zuerst muss man das alles verschießen. Zuerst mal, sag alles raus, ist das wirklich alles, hast du doch noch was? Und wenn du dann nichts mehr hast, dann kann der Herr etwas anfangen. Wir haben manchmal noch viel zu viel. Wir müssen noch gelehrt werden. Und zwar richtig, das Fass muss noch so richtig ausgeputzt werden, dass der letzte Geschmack da rauskommt, des alten Menschen. Der Heilige Geist ist der Geist, der alles durchschaut, der die Kinder Gottes leitet auf der richtigen Straße und den richtigen Weg. Der Heilige Geist ist es, der uns plötzlich umlenkt. Das ist auch der Heilige Geist. Und die Jünger mussten lernen, wir bleiben hier, bis Gott uns was Neues zeigt. Bis Gott uns was Neues gibt. Verlier nicht den Kopf, jetzt geht's nicht mehr mit uns weiter. Nein, es geht mit uns noch immer weiter. Mit dem Volk Gottes geht's immer weiter. Ich denke nur an die Weisen aus dem Morgenland, die sind nach Jerusalem gekommen, wir haben seinen Stern gesehen und die sind enttäuscht. Aber wir wissen gar nichts. Du wirst auch manchmal enttäuscht und frustriert. Du hast geglaubt, hier finde ich Jesus. Hier finde ich Glauben. Hier finde ich Heilung. Aber da ist nichts da. Und dann wird die Schrift geforscht und dann sagt man ihnen, geht nach Bethlehem. Dort ist der Messias geboren. Und dann lenkt der Herr die Menschen so um, geht nicht auf denselben Weg nach Hause, wie ihr hergekommen seid, sondern geht auf einem anderen Weg nach Hause. Gott führt uns andere Wege. Weißt du, nicht zum Herodes, dem Fuchs, Rachen des Löwen wieder zurück. Nein, er führt dich weiter. Du verlierst deinen Kopf, wenn du nicht vom Heiligen Geist dich leiten lässt. Der Herodes wartet schon mit dem Dolch auf dich. Weißt du, ohne den Heiligen Geist läuft nichts. Wir sind vom Haupt abhängig, von Jesus abhängig. Weißt du, diese Verbindung, diese besondere Verbindung kann nur der Heilige Geist herstellen zwischen dir und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist wird für mich Zeugnis ablegen. Was das heißt, Zeugnis ablegen. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Der Heilige Geist wird für mich reden und über dich zu mir reden wieder. Also diese zwei Bahnen, Verbindung. Also nicht nur Mono, sondern auch, dass wir vielseitig und vielschichtig sind, mit Gott reden und Gott erleben. Der Heilige Geist macht uns Gott wohlgefällig. Und sie saßen beieinander und dann wurde der Tag Pfingsten. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Alle, ausnahmslos alle, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Psalm 19, schönes Wort. Mir ist es heute Morgen so groß geworden. Herr, lass dir die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Oder hier heißt es, Herr, lass dir meine Worte und meine Gedanken gefallen. Bei dir bin ich geborgen, du bist mein Retter. Herr, und dann plötzlich fangen dann Worte aus dem Herzen zu kommen, die Gott gefallen, die Gott ehren, die Jesus verherrlichen. Jesus betet, Johannes 15, und sagt, es ist Zeit, dass es soweit kommt. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater erbitten werde und senden werde, den Geist der Wahrheit, dann werdet ihr Zeugnis für mich ablegen. Ist das nicht herrlich? Dann wirst du nicht mehr von dir reden. Also ich habe gemacht, ich bete und faste, ich mache das und jenes. Nein, du wirst dann von ihm Zeugnis ablegen. Von ihm reden. Von ihm begeistert sein. Und dann heißt es weiter, das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch in die Synagoge stoßen und sie werden euch verhaften und so weiter. Aber ihr werdet erkannt werden als meine Jünger. Ihr werdet erkannt werden als meine Jünger. Und du fängst an, wohlgefälliges Leben zu leben. Und das nur durch den Heiligen Geist, aber zuerst im Schmelzofen. Zuerst im Feuer. Und dann bekommst du das Zeugnis. Und dann wird der Vater dir ein Wort senden, dann wird er dich befähigen, dann wird er dich stärken, dann wird er dir Gnade geben, dann wird er dich weiterführen. Aber zuerst mal musst du da rein. Aber Herr, das ist so heiß. Ich schwitze jetzt schon. Ich verkrafte jetzt nicht. Weißt du, wenn der Heilige Geist kommt, dann bist du manchmal verblüfft, was du alles verkraften kannst. Was die Apostel alles verkraften konnten. Was hat der liebe Paulus alles auf sich genommen, dank der Kraft und Gnade Gottes. Dein Verhältnis zu Gott wird total anders werden, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Du betest mit Freude, mit Liebe, mit Begeisterung, mit Leidenschaft. Aber solange der Heilige Geist nicht da ist, da ist alles nur Druck. Da musst du. Nein, wenn der Heilige Geist kommt, dann machst du mit Begeisterung. Das fließt. Ströme fließen. Du bist begeistert. Weißt du, dann zerbrichst du nicht mehr deinen Kopf. Ist das richtig? Ist das vom Vater? Ist das von Jesus? Von wem ist es? Weißt du, da machst du keine theologischen Klimmzüge und versuchst dich krampfhaft zu verstehen. Wie ist das? Weißt du, du machst es. Du lebst. Ich überlege mir auch nicht linker Fuß, rechter Fuß. Ich gehe. Weißt du, du kannst fromm reden. Aber Petrus und die Elf standen zusammen und die haben dann etwas ganz was anderes erlebt. Da war keine Frömmigkeit mehr. Die waren sehr natürlich. Und jeder hört in seiner Muttersprache, nicht mehr in Hebräisch, Lateinisch und Griechisch, nein, in ihrer Muttersprache hören sie die großen Taten Gottes. Sie erzählen von Gott, was Gott tut, nicht was sie tun. Und wie sie tapfer waren, wir haben es durchgehalten von wegen. An Pfingsten zeigt sich, ob wir es was begriffen haben oder nicht vom Reich Gottes. Oder wo wir nur Kirche und Religion und Gemeinde spielen. Weißt du, fromm reden kann jeder. Oh, weißt du, so kananäisch, das kann jeder. Aber wirklich im Geist reden und die Salbung haben in seinem Leben und den Glauben danach hier ausleben, ist noch ein Kapitel für sich. Den Glauben auszuleben, das kann man nur, wenn man den Heiligen Geist hat. Beachte bitte, an Pfingsten blieb die Sache nicht nur mit dem Zungenreden, sondern da kamen plötzlich Gaben noch dazu, dann kam Prophetie noch dazu, dann kamen diese besonderen Gnadengaben, da kamen Werke des Geistes hinzu. Das blieb nicht nur beim Zungensprechen. Viele Leute suchen nur, wenn es die Zungensprache, und dann sagen sie, jetzt habe ich den Heiligen Geist. Nein, das ist nur ein Tropfen der Gnade Gottes. Gott hat die Fülle verheißen. Und dann ging es weiter. Da kamen Offenbarungen hinzu. Das Ergebnis von Pfingsten war, dass sich Menschen bekehrten. Nicht, dass sie eine gute Zeit hatten. Mei, das ist gut hier. Das Ergebnis von Pfingsten war, dass die Menschen sich taufen ließen. 3000. Und weißt du, beweg mal einen Menschen bis zur Taufe. Du kannst alles von den Leuten verlangen, aber taufen, da drehen sich womöglich noch die Schwiegermutter im Grab um. Und ich werde den Vater bitten und er wird den Tröster euch senden. Den Beistand, den Lehrer. Jesus wollte, dass die Gemeinde Jesu mit ihm verbunden ist und dass sie alle einmütig sind und nicht fromm reden, sondern wie der Geist gab, auszusprechen. Und es kann sein, dass du manchmal knallhart sagst, die Wahrheit, und die Wahrheit ist manchmal nackt und unbarmherzig und lieblos. Weißt du, wir möchten immer so Honig um die Ohren gespürt bekommen. Süßes Kind Gottes. Ach, such du liebes Kindlein. Nein, Gott sagt, du, horch mal, du bist der Mann und die Frau. Der Tröster kam und die Jünger bekamen Vollmacht. Und weißt du, wozu sie die Vollmacht bekommen haben? Zum Evangelisieren. Menschen zum Glauben zu führen. Menschen zu Jünger zu machen. Dazu haben sie Vollmacht bekommen. Nicht da irgendwie Parkplatz zu finden. Sondern sie haben Kraft bekommen, Gemeinde zu bauen, Diener Gottes zu sein, das Wort Gottes auszulegen und auszuleben. Sie wurden plötzlich inspirativ, wie sie gepredigt haben. Das ging ihnen durch Mark und Bein. Es traf ihr Herz. Selbst der Stephanus, ein Diakon, ein normaler Mitarbeiter, der predigt und es geht ihnen das Wort Gottes durchs Herz. Wenn dann Menschen unter der Salbung Gottes predigen, das geht den Menschen durchs Herz. Entweder stehen sie auf oder sie krepieren. Sie haben nicht nur die Möglichkeit. Entweder geben sie auf oder sie ersticken und machen nicht mehr weiter und rennen davon. Einmal, Petrus hat die gleiche Predigt gepredigt wie der Stephanus. Die gleichen Worte, fast wortwörtlich verwendet. Und die einen, die ballen die Fäuste, nehmen Stein und steinigen den Petrus. Und die anderen sagen, liebe Brüder, was müssen wir tun, um gerettet zu werden? Wer war falsch, wer war richtig, wer war mehr im Geist, wer war weniger im Geist? Das weiß ich nicht, das weiß nur der liebe Gott. Aber Gott lässt es zu. Und der Stephanus sah den Himmel offen. Und Jesus stehen zu der Macht der Herrlichkeit Gottes. Derselbe Geist, der auf Jesus kam am Pfingsten über die Gläubigen. Derselbe Geist, der Jesus bei der Taufe erfüllte die Jünger am Pfingsten und die blieben ständig in dieser Fülle und sie suchten ständig die Fülle. Immer wieder, wenn sie merkten, das fehlt, haben sie sich wieder getroffen, wieder zur Generalversammlung. Und wieder waren sie einmütig beieinander. In Jesaja 11, Vers 2 und 3, der Geist der Weisheit, der Geist der Einsicht, der auf die Jünger kam, der Geist des Rates, der Geist der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Frömmigkeit, der Geist der Gottesfurcht. Das ist, was auf Jesus war und was auf die Apostel später kam. Das wurde bei den Jesaja, Prophet Jesaja, verheißen. Derselbe Geist, weißt du, der plötzlich Sündenerkenntnis gibt, dass du keine, weißt, meine Sünden sind vergeben, ich weiß, beim Heiland sind sie los und bei Jesus bekomme ich Gnade und Trost und Zuversicht. Diese Heilsgewissheit, das bekommst du durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Beistand und plötzlich reden sie für die Welt fremde Sprachen, aber für den Glaubenden ist es Insidersprache, Muttersprache. Für den Glauben ist es Muttersprache. Als Pfingsten kam, waren die Gläubigen so vom Wort Gottes erfüllt, dass sie keine fremden Worte mehr brauchten, keine anderen Worte mehr brauchten. Sie haben alles verstanden. Sie haben alles verstanden. Wenn der Heilige Geist kommt, Kopf hoch, du verstehst wieder alles. Du durchblickst alles, du kannst alles akzeptieren, du kannst alles annehmen, du kannst überall mitgehen. Du kannst das Wort Gottes richtig teilen, wie Paulus da einmal schreibt. Du kannst recht verstehen, dich recht ausdrücken, im richtigen Augenblick das richtige Wort sagen. Und es fing alles damit an, 10 Tage beieinander bleiben. Willst du deinen Pfingsten erleben? Dann musst du deinen Kopf zum anderen und sagen, Bruder, hast du noch was? Ich habe nichts mehr. Und wenn wir leer werden, beginnt der Heilige Geist unsere Herzen zu füllen. Und das ist der Test, können wir einmütig beieinander sein, nicht nur die Hände reichen. Weißt du, das ist auch ein Zeichen, wir reichen uns die Hände, bind uns zusammen, Herr. Aber der Herr muss uns im Geist, der Heilige Geist muss uns wirklich vom Himmel her zusammenschließen und zusammenbinden. Da gibt es ein schönes Sprichwort, Luther übersetzt es, das Bündlein der Heiligen. So ein Bündlein. Weißt du, so wie, wenn man erntet, so die Garben. So Bündlein der Heiligen. Gott muss uns zusammenbinden. Dann kann was geschehen. Dann machst du keine Dummheiten mehr. Dann machst du keinen Fehler mehr. Weißt du, der Heilige Geist arbeitet dann so in Präzision, so genau, so exakt, so planmäßig. Und dann weiß jeder ganz genau, was er zu tun hat. Weil jeder von einem Haupt abhängig ist, von Jesus Christus. Dann ist nicht mehr der Kopf von Petrus und der Kopf von Paulus und der Kopf von Jakobus und Johannes und Thomas und was weiß ich alle. Sondern dann geht nur das, wird ausgeführt, was Jesus will. Ist das nicht fantastisch? Pfingsten. Sie waren einmütig beieinander. Und dann geschah ein Brausen. Dann kann der Heilige Geist wehen. Und ich bete, dass der Heilige Geist in unserer Mitte weht. Wer will den Heiligen Geist haben? Wir haben alle durch die Bekehrung den Heiligen Geist. Aber du sollst die Fülle des Geistes haben, nicht nur etwas, die Fülle. Und wir werden ein Lied singen, ein Pfingstlerlied. Feuer, 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 Feuer fiel auf mich. Als Pfingsten in mein Leben kam, Feuer fiel auf mich. Lass uns aufstehen und lass uns von ganzem Herzen dieses Lied singen und erwarte das Feuer Gottes, was es auch immer ist. Den anderen Teil vom Feuer, hör mal die andere Predigt. Ich habe das euch nicht gesagt, was das alles ist, aber hört dann die andere Predigt. Aber zuerst mal, ich brauche das Feuer Gottes.